there was something missing.
John.
Yes, Mary.
John, what's happening?
I think we both know, Mary.
It's just that we don't have...
Exactly. There's this awful gap in our lives just because we don't have...
The first viewing of a motion picture.
Welcome
to Movie Virgins.
Hallo zurück bei den Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und heute habe ich einen Gast aus dem Ausland hier. Denn heute spreche ich mit Bodo. Hallo Bodo.
Hallo Kühne. Große Ehre, dass ich da dabei sein darf.
Hey, ich habe jetzt mal die Schweiz hier in meinem Podcast vertreten. Was soll ich denn dazu noch sagen?
Wir vereinen Europa.
Und ich dachte immer, ihr seid die Neutralen, aber nun gut.
Ja, dazu gehört ja auch ein bisschen über die Grenzen hinaus zu sehen und mit den anderen Ländern Kontakt aufzunehmen. Also stimmt schon.
Ich wollte immer mal sagen, die Movie Virgins verbindet. Und du hast mir jetzt gerade einen kleinen Traum erfüllt.
Ja, schön, schön. Da bin ich froh.
Bodo, wir sind ja durch unseren gemeinsamen Freund, den Stu, aufeinander aufmerksam geworden. Und du hast ja auch einen Podcast in der Schweiz, den Spätsünder-Podcast. Magst du mal ein paar Worte dazu sagen, damit ich die Zuhörer ein bisschen besser kennenlernen können?
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zuhörer ich dir irgendwie ausspannen kann, lieber Kühne. Aber ja, weil du hast ja selber gesagt, du hast schon reingehört und du bist des Schweizerdeutschen ja auch nicht so mächtig. Und ich denke, es könnte schwierig sein, da irgendetwas rauszuziehen. Ja, also...
Ich hatte versucht tatsächlich, mir den Spätsünder-Podcast mal anzuhören. Und dadurch, dass ich nicht des Schweizerdeutsch mächtig bin, war es... Es war spannend. Also ein bisschen was konnte ich verstehen, aber ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass wir uns heute auf Hochdeutsch einigen konnten.
Ja, ich versuche so gut wie es geht. Einen kleinen schweizerdeutschen Akzent werde ich wohl durch die ganze Folge hindurchziehen, aber ja, du hast ja selbst gesagt, du hast ja auch schon mit diversen Leuten gesprochen, die ein bisschen einen anderen Dialekt sprechen als du, also sollte das vielleicht kein großes Problem darstellen.
Grüße gehen raus an Theresia, mit der ich den Pulp Fiction Cast aufgenommen habe, die aus Bayern kam. Da hört sich dein Hochdeutsch etwas besser an.
Ach, tatsächlich. Dafür muss ich sagen, war eine sehr schöne Folge. Hat mir sehr gefallen. War mal interessant zu hören, wie jemand über Pulp Fiction redet, die ihn wirklich erst jetzt gerade gesehen hat, weil ich kenne den Film ja auch schon quasi seit meinen Jugendjahren und da war es sehr interessant, mal jemand zu hören, der eben nicht eine lange Historie hat.
Ja. Macht ihr denn eigentlich in dem Spätsünder-Podcast, ist das ein reiner Film-Podcast oder vereint das so alles Mögliche?
Also eigentlich hat es so angefangen als ein bisschen Spaß-Podcast über aktuelle Themen diskutieren und so, weil mein lieber Podcast-Kollege, der Mike, Grüße gehen raus, ich weiß nicht, ob er sich das anhört. Ja, da haben wir oder greifen wir immer aktuelle Themen auf, haben auch ein paar Rubriken, wir stellen uns immer alle Wochen irgendwelche Fragen oder haben einen Fünfer-Olymp, wie wir dem sagen, also eine Top 5 jede Woche, wo wir Lieblingsdinge von uns irgendwie auflisten, aber Filme sind zwar schon immer ein Thema in unserem Podcast, immer wieder, aber nicht, dass der Podcast selbst der Film orientiert wäre. Und deshalb habe ich mir einen kleinen Nebenzweig da organisiert. Und das ist der Filmsünder-Podcast, wo ich auch unregelmäßig über entweder aktuelle Filme spreche oder mit Gästen über Lieblingsfilme oder sonst mal irgendeine Trivia raushaue und so. Also die Filme finden schon sehr prominent statt bei uns. Nicht primär, aber immer wieder.
Das hätte ich mir gerne angehört.
Ja, du hättest aber leider nichts verstanden.
Du hast ja heute einen ganz besonderen Film mitgebracht. Wir reden über zwei glorreiche Halunken. Jeder, der die Folgenbeschreibung gesehen hat, weiß eh, über welchen Film wir sprechen. Warum soll ich da ein Geheimnis draus machen? Mein Problem ist ein bisschen, dass ich dem Western-Genre eigentlich so gar nicht zugeneigt bin. Wie ist es da bei dir?
Ich hätte das Gleiche von mir behauptet, ehrlich gesagt. Ich tue mich mit Western auch immer etwas schwer.
Ja, mit Schwestern ist immer so eine Frage. Ne?
Ja. Kommt auf die Schwester meine an. Schwester ist okay, also liebe Grüße, gehen raus. Nein, ich habe immer das Gefühl, dass ich Western nicht mag, aber wenn ich sie dann anmache, dann merke ich, dass ich es eigentlich doch sehr gerne mag. Das war jetzt dasselbe wieder mit zwei glorreiche Halunken. Ich habe wieder gewartet bis zum letzten letzten Moment, um den Film zu schauen, also am Tag der Aufnahme, habe ich ihn heute Nachmittag geschaut.
Ach Gott, und, okay.
Ja, und habe dann wieder gemerkt, ja, irgendwie so das, ohne schon zu viel zu verraten, eigentlich mag ich das noch, so dieses Setting, dieses dieses Western, Wüste, diese kleinen Städte mit den Saloons und so. Also irgendwie mag ich es dann plötzlich dann doch, vergesse es aber dann wieder.
Und wie ist generell so dein Filmgeschmack? Also was guckst du dir am liebsten an, dass die Zuhörer so eine Art kleines Bild von dir haben?
Also eigentlich querbeet. Wenn ich mich auf was versteifen müsste, dann wären es wohl ein kleiner Guilty Pleasure, sage ich jetzt mal, den ich aus meiner Kindheit mitgeschleppt habe, ist die James-Bond-Reihe. Da bin ich großer Fan davon. Auch meine erste Filmerinnerung ist ein James-Bond-Film. Und ich habe auch meine Bachelorarbeit an der Uni über James Bond gemacht und so und war ja eigentlich mein Leben lang immer großer James-Bond-Fan. Auch wenn man sagen muss, dass die alten Filme vielleicht mittlerweile ja auch so ein bisschen ihre Probleme haben, wenn man da so auf das Frauenbild und sonst die Männlichkeit und die Darstellung ein bisschen auseinandernimmt. Aber eben sind ja auch Kinder ihrer Zeit. Und ich finde, die haben mich immer fasziniert. Und wenn ich mich auf was versteifen müsste, dann wären es diese. Und sonst, wenn ich über Regisseure sprechen müsste, wenn ich ins Kino renne, dann ist es ja bei Tarantino, bei Wes Anderson und bei Alfonso Cuarón. Da muss ich sagen, immer wenn ein Film kommt. Und Guillermo del Toro, diesen natürlich auch nicht vergessen.
Also wirklich dann, breit gefächert.
Ja, genau, dann gehe ich also eigentlich immer ins Kino, wenn da ein neuer Film kommt. Wenn man dann kann, ja.
Ja. Bevor wir dann jetzt in den Film reingehen, ich muss es jetzt wissen, ich muss das jemanden fragen, der seine Bachelorarbeit über James Bond geschrieben hat. Wer ist der beste Bond?
Oh, da scheiden sich die Geister. Meinst du Darsteller?
Ja.
Da bin ich lange oder war ich lange hin und her gerissen. Also lange war es Daniel Craig für mich, also weil er auch der Bond war, als ich gerade erwachsen wurde und der hat mich begleitet so in wichtigen Jahren. Muss aber mittlerweile sagen, dass Daniel Craig mittlerweile auf meinem Platz 3 ist. Auf Platz 2 Timothy Dalton, ehrlich gesagt.
Großartig, ja.
Und auf Platz 1 Sean Connery halt, ja. Weil er irgendwie die Rolle halt doch geprägt hat. Und auch wenn man ihm ein bisschen angemerkt hat mit der Zeit, dass er nicht mehr groß Bock auf die Rolle hatte, muss ich sagen, ja, Sean Connery hat halt schon den größten Impact gehabt auf die ganze Reihe und die Figur.
Ja, okay, damit gehe ich auf jeden Fall klar. Ich finde auch immer, die Timothy Dalton-Filme, die gehen irgendwie unter in dem Ganzen. Weil rein als Actionfilm und so finde ich die wirklich stark.
Ja, die hatten damals, also haben ja nach den etwas komödiantischeren Roger Moore-Filmen das Ganze wieder ein bisschen geerdeter gezeigt. War damals vielleicht nicht genau das, was die Leute wollten und ja, deshalb werden sie ein bisschen stiefmütterlich behandelt, auch seine Darstellung, die ja damals schon, also wenn man Daniel Craig heute so in den Himmel lobt, hat das eigentlich Timothy Dalton schon lange gemacht. Und,
Wollte ich gerade sagen, wenn die Timothy Dalton-Filme, glaube ich, dann auch so 2006 veröffentlicht worden wären, dann wäre er wahrscheinlich auch sehr, sehr gut angenommen worden.
Ja, und ich muss sagen, heute hat er mittlerweile doch einen guten Ruf, zumindest unter den Bond-Fans. Also er hat sich da ein bisschen rehabilitiert.
Zum Glück, zum Glück. Bevor wir jetzt aber hier einen kompletten Podcast über Bond machen, wobei das auch echt mal spannend wäre, kommen wir zu zwei glorreichen Halunken.
$100,000 sind eine Menge Geld.
Hollywood-Legende Clint Eastwood in Sergio Leones Meisterstück. Zwei glorreiche Halunken.
1966 gedreht worden. Budget 1,3 Millionen. Wobei man das jetzt ein bisschen relativieren muss. Das war für die damalige Zeit natürlich doch schon eine ganz hübsche Summe Geld. Und hat ein Boxoffice von 38,9 Millionen eingespielt. Und wenn man das auch wieder in Relation setzt, ein großer Erfolg. Ist im Endeffekt der dritte Teil der Dollar-Trilogie von Sergio Leone, spielt aber rein theoretisch vor den beiden Filmen, die im Endeffekt im Vorfeld erschienen sind, für, und zwar für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr. Bevor du mir sagst, wie du den Film findest, es ist ja schon so, dass zwei glorreiche Halunken in der Popkultur ihre Wurzeln geschlagen haben und man ja auch sehr, sehr viel in den Filmen wiederentdeckt. Es wird viel parodiert, es wird viel aufgegriffen. Wie kam es, dass es an dir immer vorbeiging? War es dann tatsächlich die Tatsache, nee, von Western lasse ich die Finger, oder hat es einen anderen Grund gehabt?
Ich hatte den ehrlich gesagt auch nie so auf dem Schirm. Das war so, ja, irgendwie war es gar nicht bewusst, dass ich die nie gesehen habe. Also ich muss sagen, Spiel mir das Lied vom Tod ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Okay.
Und deshalb, ich wusste, dass diese Frage kommt, aber ich habe ehrlich gesagt keine richtige Antwort darauf. Ich habe sie einfach irgendwie oder diesen Film auch spezifisch irgendwie gar nie so auf dem Radar gehabt. Und als du dann gesagt hast, Filme, die Kultfaktor haben, die man gesehen haben muss, da kam mir dieser ziemlich schnell mal in den Sinn, weil ich gerade einen Podcast gehört habe über Western und da wird dieser natürlich in den Himmel gelobt, wie bei vielen Western-Fans gilt er ja als das A und O. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich ihn, denke ich, wirklich mal schauen. Aber warum es so lange gedauert hat, kann ich dir beim besten Willen nicht sagen.
Ich muss jetzt was gestehen. Es ist eigentlich so, dass ich heute auch eine halbe Movie-Virgin bin. Ja. Ich habe tatsächlich die komplette Donner-Trilogie das erste Mal im letzten Jahr gesehen. Da hatte mir ein Kumpel gesagt, ach, die musst du dir mal angucken. Und dann hat er mir die gegeben. Und dann dachte ich, okay, du hast Zeit, weil ist noch Corona. Und ich wollte ein paar alte Filmlücken schließen. Mir haben auch so ein paar Klassiker dann noch angeguckt und sowas. Weil ich dem Western-Genre nicht so zugetan bin, habe ich die nebenbei laufen lassen. Ich hatte dann erst für eine Handvoll Dollar und ja, war ganz okay. Dann hatte ich den zweiten für ein paar Dollar mehr. Ja, war auch ganz okay. Und dann lief der dritte, weil ich die ersten beiden bei der Erstsichtung nur ganz okay fand, lief der auch nur so nebenbei. Und als der Film zu Ende war, dachte ich, oh Gott, warum hast du den nicht richtig geguckt? Da war ja richtig viel drin und das hat richtig Spaß gemacht, den zu gucken. Und deswegen habe ich ihn jetzt in Vorbereitung auf den Podcast das erste Mal richtig gesehen.
Willkommen in meinem Universum.
Aber bevor wir in den Film reingehen, wie hat er dir denn gefallen?
Also ich muss ehrlich sagen, also ich hätte ja denselben Plan gehabt wie du, dass ich eigentlich die ganze Trilogie schauen wollte, weil irgendwie man den Bezug dann besser herstellen kann und so. Hab dann aber aus Zeitgründen mich auf diesen Schinken beschränkt, der ja eine Laufzeit hat von 171 oder 178 Minuten, je nachdem welche Version man schaut.
Genau.
Und das sind ja knapp 3 Stunden. Und ich muss sagen, die Lauflänge hat mich schon ein bisschen abgeschreckt. Da habe ich auch heute so gedacht, als ich am Nachmittag dann mich hingesetzt habe, die Fenster abgedunkelt habe. Wir hatten heute übrigens bei uns wunderschönes Sonnenwetter und 27 Grad. Und ich habe gedacht, ja, gutes Timing für einen Film zu schauen.
Ist gut, einen Film in der Wüste zu gucken. Ne?
Ja, ich konnte da gewissen Personen im Film recht gut nachfühlen. Ja. Nee, und dann saß ich an dem Film und die Laufzeit, muss ich ehrlich sagen, die hat man nicht gespürt. Und ich finde das schon mal etwas ganz Entscheidendes, wie ein Film am Schluss so auf einem wirkt. Also bei The Batman zum Beispiel als Vergleich, der ja eine ähnliche Laufzeit hat, da hatte ich die Laufzeit wirklich so gespürt mit der Zeit und hier überhaupt nicht. Und das ist schon mal ein ganz großer Pluspunkt. Und im Endeffekt, grosso modo muss ich sagen, hat mir der Film sehr gut gefallen.
Ich kann es nur genauso wiedergeben. Ich hatte auch erst das Gefühl, wenn ich mich da jetzt an 3 Stunden ransetze, okay, aber so gut wie jede einzelne Einstellung oder Szene ist ja schon fast ikonisch geworden heutzutage. Und das beginnt ja im Endeffekt schon mit dem Vorspann, wo diese Musik auftaucht, die ich als Kind, glaube ich, in jeder Trickserie, wenn irgendwie Indianer oder Cowboys waren, dieses das kam ja überall vor. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich die Referenz eben dann auf dieses Intro dann schon gehört habe oder auf diese Musik. Und das war schon gut. Und da habe ich mich schon direkt so, okay, gut. Und dann hatte ich schon Bock. Ich wusste dann, glaube ich, dass ich jetzt mir etwas angucke, wo mir viel gegeben wird, was ich irgendwoher schon mal kenne oder was ich irgendwo schon mal gesehen habe.
Das ist ja manchmal auch nicht ganz einfach, wenn du dann irgendwie nach allen Filmen, die du schon gesehen hast, ich meine, da haben ja Hunderte wahrscheinlich schon irgendwelche Referenzen darauf gemacht, dass du dann rückwirkend irgendwie das Gefühl bekommst, ah, ja, das habe ich doch alles schon mal gesehen. Aber dann konntest du das irgendwie so, wie soll ich sagen, in dem Gesichtspunkt sehen, dass das eigentlich der Film war, der das alles losgetreten hat.
Ja, also das kann ich generell sogar ziemlich gut, dass ich mich dann eben in die Zeit zurückversetze. Also wenn ich überlege, einer meiner Lieblingsfilme, Der weiße Hai, ist ja rein technisch gesehen auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Aber das kann ich einfach komplett ausblenden und sagen, nee, komm, ist egal. Ich will auf ein paar Szenen später noch mal ein bisschen genauer eingehen, weil ich da dann eben diese direkte Referenz gespürt habe. Und ich muss zugeben, dass sie wahrscheinlich hier bei Zwei glorreiche Halunken am besten gemacht worden ist.
Das stimmt. Diesen Eindruck hatte ich heute auch beim Sehen. Noch kleine Randnotiz. Ich finde es übrigens schön, dass du deinem Running Gag gerecht wirst und den weißen Hai hier nochmal erwähnt hast.
Natürlich, natürlich. Der kann gar nicht häufig genug erwähnt werden.
Ja, da bin ich voll bei dir. Auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Direkt sympathisch. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor. Und dann können wir ein bisschen besser über den Film sprechen, weil es gibt bestimmt draußen noch ein, zwei weitere, die diesen Film noch nicht gesehen haben.
Wie kann man nur?
Ja, furchtbar. Bewerbt euch bei mir. Ein mysteriöser Fremder, der Blonde genannt, der skrupellose Sentenza und der mexikanische Revolverschütze Tuco sind auf der Jagd nach einer Geldkassette. Inhalt $200,000. Die drei Desperados haben untereinander nichts gemeinsam, werden aber zu Komplizen, wenn es die Situation erfordert. Doch jeder verfolgt nur ein Ziel, die Geldkassette. Und keiner von ihnen ist bereit zu teilen. Sollen wir den Elefanten im Raum ansprechen? Weil
ja, komm.
Der Originaltitel The Good, The Bad, The Ugly im Englischen und mit dem italienischen Titel würde ich euch jetzt nicht strafen, weil ich kann kein Italienisch.
Soll ich es versuchen?
Probier es mal aus.
Achtung, Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo.
Ah, ja, man merkt, du bist näher in Italien dran als ich. Hier wird ja eben von drei gesprochen und es gibt ja auch in Anführungsstrichen drei Hauptfiguren und der Titel Zwei glorreiche Halunken spiegelt es ja nicht ganz wieder, muss ich zugeben.
Ja, ich muss auch sagen, als ich den Film eingeworfen habe oder angefangen habe, habe ich mich auch gefragt, wird das irgendwie noch aufgeklärt, weshalb die deutsche Übersetzung sich auf zwei bezieht. Und irgendwie war es interessant, weil es wechselt ja im Film selber immer so ein bisschen die Konstellation, dass mal der mit dem, also alle sind ja sowieso irgendwie gegeneinander, aber alle sind ja auch gegenseitig auch irgendwann mal irgendwie zusammen unterwegs, auch wenn sie das nicht unbedingt so wollen, aber irgendwie halt machen müssen, damit sie zum Ziel kommen. Und so kann man sich irgendwie das zusammenreimen, aber du hast schon recht, eigentlich macht es im Endeffekt keinen großen Sinn.
Also ich habe mal gehört, dass tatsächlich der italienische Arbeitstitel des Filmes übersetzt eben Zwei Halunken heißen sollte. Ich erkläre mir das einfach so, dass ja eben das Hauptaugenmerk eben auf Tuco, also der Hässliche, und Clint Eastwood, der Blonde bzw. der Gute, gesetzt wird. Der Sentenza, oder in dem Fall dann der Böse, der verschwindet ja auch irgendwann relativ lange aus dem Film, bis er dann irgendwann wieder auftaucht. Also das ist der einzige Grund, wieso ich mir das erklären kann, aber es ist natürlich weit hergeholt.
Ja, das war aber dann am Schluss auch das, was ich mir gedacht habe, dass sie halt einfach diese beiden irgendwie hervorheben und den Sentenza oder wie er im Englisch heißt, der Angel Eyes, irgendwie halt doch so ein bisschen aus dieser Konstellation irgendwie rausnehmen, ja.
Wir bekommen ja zu Anfang direkt mal eine sehr intensive, aber auch sehr lange Einführung der Person. Hattest du damit ein Problem oder hat dich das gut in den Film reingebracht?
Ich muss ehrlich sagen, bei all dem CGI-Wirrwarr und diesen schnellen Filmen und so, die wir heute präsentiert bekommen, musste ich sagen, war es sehr erfrischend, mal wieder einen Film zu sehen, der sich Zeit lässt. Es ist ja nicht so, es geht ja trotzdem relativ viel ab, obwohl sich der Film Zeit lässt. Ich denke da gerade an die erste Szene, die ja so mit dem einer Landaufnahme, also anfängt und dann dieses Gesicht plötzlich so reinkommt und dann wusste man schon, okay, wir sind in einem Sergio Leone-Film, irgendwie ist das so sinnbildlich. Und dann stehen ja ein paar Typen da in der Wüste vor einem Haus und da kommen gerade so diese Spiel mir das Lied vom Tod-Vibes irgendwie auf und dann gehen sie auf diese Tür zu, knallen rein und dann springt der andere schon aus dem Fenster raus und bam, bam, bam. Also es geht ja relativ viel schon ab. Also er weiß irgendwie oder wusste, wie man irgendwie das Ganze ganz ruhig und gelassen inszenieren kann, damit man sich Zeit nehmen kann, das Ganze irgendwie so auf sich wirken zu lassen, geht aber dann trotzdem aufs Ganze irgendwie. Das hat mich sehr schön gedünkt oder habe ich als sehr schön empfunden, dass das so gut harmoniert, diese beiden irgendwie Gegensätze, wenn man so will.
Finde ich auch. Ich muss auch sagen, bei dem heutigen, wo alles schnell, schnell, schnell sein muss, ist es jetzt einfach, oder war es jetzt einfach mal schön oder eine gelungene Abwechslung, einfach mal Ruhe da reinzubringen. Und was du auch schön gesagt hast, es ist ja auch nicht langweilig in dem Moment. Ich meine, man muss sich mal vor Augen halten, die ersten 14 Minuten des Filmes wird nicht gesprochen. Trotz alledem passiert immer so viel und es ist für mich direkt am Anfang schon dieses klassische Show, don't tell. Also zeige mir, was du zeigen möchtest, versuche es mit Bildern irgendwie zu bekommen und versuche nicht, das irgendwie zu erzählen, was da passiert oder totzureden. Und hier möchte ich eigentlich bei der Einführung von Sentenza, ich weiß nicht, hast du ihn auf Englisch oder auf Deutsch gesehen?
Ich habe ihn auf Englisch geschaut, ja.
Okay, können wir uns auf Sentenza einigen anstatt Angel Eyes?
Ja, auf jeden Fall, ja. Vielleicht kippe ich manchmal ein bisschen, das aber ich versuche es, ja.
Das ist kein Problem. Bei der Einführung von ihm musste ich unweigerlich, und das meinte ich auch vorhin mit Referenzen, die man dann in späteren Filmen einfach sieht, ich musste unweigerlich an die Anfangssequenz von Inglourious Basterds von Tarantino denken.
Stimmt, ja.
Wo er in der Tür steht, wo er dann eben seinem Gegenüber sich mit dem an den Tisch setzt, alles erstmal ganz ruhig, alles, es wird noch gar nicht gesprochen, aber du merkst direkt durch die Kameraaufnahmen, durch die Musik, durch die Gestiken und Mimiken der Beteiligten, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwann wird diese Situation explodieren. Und dann auch dieses Gespräch, was ja dann auch erst entbrennt, was ja so völlig nebensächlich ist, was ja überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat. Und ich musste direkt an den Inglourious Basterds denken.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, und es schwingt immer so ein Unbehagen irgendwie mit. Also eigentlich, es wirkt ja so, ja, du weißt genau, irgendwie, da kann das nicht stimmen mit diesem Typen. Und da wird wirklich irgendwas eskalieren oder nicht so gut ausgehen für die andere Person. Und witzig, dass du jetzt den Inglourious Basterds gerade erwähnt hast, weil der Tarantino sagt ja selber, dass Zwei glorreiche Halunken, wenn es mir recht ist, sein absoluter Lieblingsfilm ist.
Also zumindest in vielen Listen, die er immer aufstellt, da ist er auf jeden Fall immer dabei. Ich find's auch okay, weil Tarantino macht ja zumindest auch keinen Hehl daraus, dass er sich eben mehrfach irgendwelchen Motiven von dem Film irgendwie bedient, ne?
Ich würde sogar mit dir wetten, dass du in jedem Film von ihm irgendeine Referenz an diesen Film hier findest.
Ja, würd mich nicht wundern. Ja. Würde mich wirklich nicht wundern. Aber was ich eben auch so interessant finde, ist so durch das ganze Zusammenspiel von Kamera, Musik, Regie, Darsteller, dass es ein ungemeines Spannungskino ist. Und wir sind noch nicht mal bei den wirklich spannenden Szenen angelangt.
Und die Musik darfst du nicht vergessen, die macht auch sehr viel aus.
Ey, hör auf, ich habe jetzt schon geguckt, ob es nicht irgendwie so ein Ennio Morricone Best-of gibt mit so einer Filmmusik auf Platte. Die würde ich mir nämlich nochmal gerne zulegen.
Ja, du merkst einfach, da ist wirklich diese Macher hatten einfach wie das Gefühl, wie alles irgendwie zusammenpassen muss. Es geht einfach alles auf, alles spielt perfekt in einer Harmonie miteinander und das macht den Film ja auch so fantastisch im Endeffekt.
Ja, wenn ich so an neue Filme denke, wo ganz kurz nur Spannungsmomente aufgebaut werden, die auch ebenso schnell wieder verpuffen, hier hast du ganz häufig sehr, sehr lange Sequenzen, wo du, ob es Gespräche sind, ob es irgendwelche Aktionen sind, wo du dir denkst, diese Situation wird auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise eskalieren, aber du bist einfach gespannt darauf, was und wie was passiert. Da kann sich das heutige Kino in meinen Augen doch schon mal eine Scheibe von abschneiden.
Das auf jeden Fall, vor allem, weil sich auch ja die Situationen im Film selber immer ändern und du bist immer wieder gespannt, wieder auf die Laufzeit bezogen. Man weiß, dieser Film dauert fast eine Ewigkeit, wenn man nur die Laufzeit anschaut. Aber mit jeder Entwicklung im Film entsteht wieder so eine neue Spannungskurve und du bist voll dabei und du willst einfach wissen, oh, wie geht jetzt das aus? Das ist so fantastisch und faszinierend, wie der Sergio Leone das irgendwie hingebracht hat. Also das ist einfach große, große Filmkunst. Anders kann man es nicht sagen.
Und eben auch, was ich auch in den ersten Momenten, also wo die drei vorgestellt werden, schon erstaunlich finde, wie einfach ohne ein Gespräch oder beziehungsweise ohne groß Hintergrundwissen man doch eine gewisse, zumindest kleine Charakterisierung der Person schon kennt. Ich meine, der Sentenzer, der nach einem sehr, sehr komischen Kodex lebt, aber er hat zumindest einen Kodex für sich gefunden, ne?
Ja, dass er jeden bezahlten Auftrag auch erledigt, auch ja. Wenn es dann am Schluss den Auftraggeber von vorhin betrifft. Das war ja auch schon irgendwie in den ersten 10 Minuten, da wusstest du schon, okay, der Typ, der verfolgt seine eigene Agenda irgendwie.
Wir haben ja als Hauptfigur eigentlich Clint Eastwood. Er hat ja eben schon in den ersten beiden Dollarfilmen auch die Hauptrolle übernommen, des Namenlosen. Wobei er, glaube ich, in jedem Film Name hatte. Hier ist es ja der Blonde. Ich habe mich bei der Sichtung jetzt gefragt, ist Clint Eastwood oder der Blonde eigentlich die Hauptfigur des Films?
Oder ich würde sagen, nein.
Nee, habe ich mir auch gedacht.
Was ich ja witzig fand, so, wenn ich da reingrätschen darf.
Natürlich.
Clint Eastwood war ja der Selling Point des Filmes irgendwie. Man wusste, die beiden vorherigen Dollar-Filme, die waren sehr erfolgreich und er musste irgendwie wieder dabei sein. Aber eigentlich, dass er im Vorspann ja als Erster genannt wird und Eli Wallach ja erst am Schluss so als Ant, er ist dann auch noch dabei als der Tuco, ist eigentlich für mich eher die eigentliche Hauptfigur.
Ja, ich finde sogar, dass Tuco die einzige Identifikationsfigur innerhalb des Films ist für den Zuschauer selbst. Weil eben hier Lee Van Cleef als Sentenzer eben, ja, er hat eine komische Agenda, aber viel mehr kriegst du ja dann auch nicht mit. Und mit dem identifizierst du dich ja nicht, weil er hat nicht umsonst den Namen der Böse bekommen, beziehungsweise The Bad. Ja, und Clint Eastwood, ja, den kann man ja auch nicht durchschauen. Durch sein Spiel ist er ja so unglaublich undurchschaubar, dass man ja wirklich nicht weiß, wie er als nächstes reagiert und was er vielleicht als nächstes tut. Für mich ist Tuco tatsächlich die einzige Person, mit der ich mich so ein bisschen identifizieren kann. Mit der ich dann eventuell auch ein bisschen mehr mitfieber als zum Beispiel mit Eastwood.
Ja, er ist auch der Einzige, wo man ein bisschen Hintergrundinformation bekommt. Clint Eastwood ist halt Clint Eastwood und hat sein Clint Eastwood-Gesicht drauf die ganze Zeit. Und bei Tuco trifft er dann noch auf seinen Bruder und da gibt es ja noch die Geschichte mit der Familie und dass er weggegangen ist und so. Und da hast du irgendwie auch so ein bisschen Anknüpfungspunkte, weil von den anderen beiden kriegst du ja wirklich nichts mit. Ja. Da weißt du ja nicht, wo kommen sie her, wo gehen sie hin oder was wollen sie eigentlich genau und so. Und bei Tuco ist das aus meiner Sicht viel, ich möchte nicht sagen besser ausgearbeitet, aber vielleicht ein bisschen liebevoller, in Anführungszeichen.
Ich glaube, du kannst schon wirklich besser sagen, weil, ich meine, Tuco ist ja auch sehr, sehr redselig und er gibt ja auch viel von sich preis. Was davon jetzt alles stimmt, ist wieder eine andere Sache. Aber ich finde schon, dass das Hauptaugenmerk wirklich auf ihm liegt.
Ja, würde ich unterschreiben. Was ich mich übrigens auch gefragt habe am Anfang, haben ja der Blonde und Tuco so eine Partnerschaft. Mhm. Also der Tuco oder beziehungsweise der Blonde, der sackt den Tuco immer ein, weil da irgendwie ein Lösegeld für ihn ausgeschrieben ist und dann soll er gehängt werden und er befreit ihn dann wieder, damit das Lösegeld dann wieder höher wird und der ihn dann wieder einsacken kann. Wie ist es wohl zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Das habe ich mich den ganzen Film hindurch gefragt, weil das hat für mich, wenn man die Figur vom Blonden irgendwie so ein bisschen runterbrechen kann, hat das irgendwie gar nicht so zu dem gepasst, was man sonst so von ihm gesehen hat im Film.
Ich habe mir eingeredet, dass der Blonde Tuco irgendwann mal eingesackt hat und Tuco den einfach so lange belabert hat und ihn auf die Idee gebracht hat und dann sagt er, ey, du kannst damit richtig viel Geld verdienen, weil am Ende ist der Blonde ja auch nur auf Geld aus.
Das stimmt, das ist eine sehr vernünftige Erklärung. Ja, das macht Sinn. Ja.
Ich glaube, in der heutigen Zeit, wenn der Film heute rausgekommen wäre, dann hätten wir jetzt Minimum 5 Spin-offs, wo die ganzen Fragen dann geklärt werden.
Oder ein Remake oder weiß ich was. Ja, und das Schöne ist ja diese Verwobenheit zwischen diesen drei Typen. Wie heißt der jetzt im Deutschen?
Sentenzer.
Sentenzer, danke schön. Ist ja irgendwie auch schon, der weiß ja schon, was die zwei abziehen da. Der beobachtet sie ja von Weitem, sagt so, ja, der hat einen Schutzengel da, der da gehängt werden soll. Also der Tuco, einen blonden Schutzengel. Und irgendwie ist der auch, oder weiß der ja auch, was die da abziehen. Und irgendwie diese Verwobenheit zwischen den drei Hauptcharakteren fand ich auch noch interessant, obwohl also der Tuco und der Blonde eine direkte Zusammenarbeit hatten und dann auch klar war, weshalb sie dann auch im späteren Verlauf irgendwie einander Steine in den Weg legen wollen und der Sentenza dann irgendwie dann auch noch da reinkommt und so, aber irgendwie wurde es schon schön aufgebaut und so, dass diese drei irgendwie schon so eine Geschichte haben.
Ja, und die müssen ja vorher auch mal irgendwas zusammen gemacht haben, weil als sie das erste Mal aufeinander treffen, sagen die ja auch, dass sie sich kennen. Das ist eben auch so ein kleiner Punkt, den ich ganz schön finde. Ich will zwar wissen, woher die sich kennen oder es würde mich interessieren, aber es wird nicht totgeredet, sondern der Fokus ist eigentlich auf dem, was gezeigt wird und eben nicht dieses, ja, wir müssen jetzt nochmal kurz Exposition machen und jetzt sagen wir euch nochmal, warum die sich kennen. Ach ja, die haben dieses und jenes gemacht. Ich finde es einfach schön, dass 1966 noch Filme gedreht werden konnten, wo sowas einfach hingenommen wird. So, du als Zuschauer musst einfach da sitzen und sagen, ja, okay, die kennen sich und musst das auch einfach hinnehmen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr erfrischend in der heutigen Zeit.
Ja, und dadurch wird ja auch die Fantasie ein bisschen mehr angeregt. Also für da, und das Interessante ist ja, es ist ja ein Prequel. Und dass ein Prequel auch wieder Fragen aufwirft, was eigentlich vorher gewesen ist, ist ja eigentlich auch nicht so selbstverständlich. Solo zum Beispiel. Und ja, also das fand ich auch sehr erfrischend, weil da ist man ja irgendwie auch dabei und überlegt sich, was könnte da gelaufen sein zuvor und so. Und eben, es wird nicht aufgelöst und das ist im Endeffekt auch das, was den Film auch so interessant und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, mystisch ist vielleicht das falsche Wort, aber es hat sowas irgendwie, ja, es wird nicht alles entzaubert am Ende.
Nee, du hast immer genug Spielraum, dir selber deine Gedanken zu machen. Es werden dir einfach die Gedanken nicht wirklich hingelegt, dass du sie aufgreifen kannst, sondern du musst sie dir eben selber machen. So, wie kam es dazu? Warum ist das so? Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass eben schlussendlich ja nur diese eine Episode der drei erzählt wird. Wir erfahren nicht, was vorher ist. Wir erfahren nicht, was nachher ist, weil wir wissen ja später auch nicht, was mit Tuco noch passiert. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Das gefällt mir ganz gut. Aber wo ich gerade Episode sage, hattest du ein Problem mit der sehr episodenhaften Erzählung des Films?
Nee, das habe ich ja schon so indirekt ein bisschen angesprochen. Dadurch, dass der Film ja relativ lange geht, fand ich es toll, dass man das ein bisschen so in diese Spannung eingebaut hat, dass immer ein bisschen was anderes passiert. Also man hat ja dann die ganze Geschichte am Anfang, wo der Blonde und der Tuco zusammenarbeiten und das dann auseinanderbricht, weil der Blonde dann findet, ja nein, jetzt ist genug, jetzt lasse ich dich da mal, wo du bist. Und dann gekippt es ja, dann ist plötzlich der Tuco am längeren Hebel und dann ist es ja eigentlich wieder eine andere Geschichte und das hat auch einen großen Teil der Spannung reingebracht und ich denke, dass das den Film auch so einen Faktor verleiht, dass man den Film unbedingt auch nochmal wieder schauen möchte, weil ich denke, dass man beim ersten Mal sehen gar nicht alles irgendwie verarbeiten kann und dann wieder sieht, oh, das war ja auch noch und das, ah ja genau und so und das bringt für mich einen großen Teil der Spannung erst rein, dass sie da eben sich entschieden haben, da ja, es ist ja nicht so episodenhaft im klassischen Sinne, sondern eher so verwobene Episoden. Aber ich finde, das macht einen großen Teil der Spannung des Films überhaupt erst aus.
Ich hätte es gar nicht schöner sagen können. Weil ich denke mir genau das Gleiche. Du willst dabei bleiben. Aber ich bin erstaunt darüber gewesen, wie lange das eigentlich dauert, bis Tuco und der Blonde überhaupt in den gleichen Erzählstrang wie der Sentenza reingehen. Weil die wissen ja gar nichts von dem Geld. So, am Ende wollen ja alle nur das Geld haben. Aber die wissen ja, glaube ich, die ersten 90 Minuten des Films überhaupt nicht, dass das überhaupt existiert. Da erfahren wir ja nur durch Sentenza eben, es gibt diesen oder es soll diese Kiste vergraben worden sein. Aber er weiß eben nicht wo und er sucht eben Leute, die ihm da helfen können. Und die beiden, die stolpern da ja eigentlich nur rein. Obwohl sie sich schon mehrfach über den Weg gelaufen sind, die drei stolpern die ja im Endeffekt nur in diese Situation irgendwie rein. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil ich auch das Gefühl habe, du willst einfach so dabei bleiben. So, du willst wissen, wie es weitergeht. Und er bietet dir auch immer die Momente, wo du dann eben wo die Spannung aufgebaut wird, wo du eben sagst, okay, wie kommen die da jetzt raus oder wie gelingt denn jetzt die Flucht daraus oder wie löst sich diese Situation auf? Ne?
Wenn man böse sein möchte, könnte man dann da auch ein bisschen über Plot-Conveniences diskutieren, da es schon ein paar Szenen hat, wie jetzt eben gerade die Kutsche in der Wüste, als Tuco den Blonden da durch die Wüste jagt, kann man ja nicht sagen, aber der ihn da durch die Wüste treibt. und dann plötzlich diese Kutsche kommt mit dem Typen drin, den der Sentenza da eigentlich gesucht hätte und so. Das war ja schon so ein bisschen, ja, drehbuchmäßig, ja, damit das Ganze dann irgendwie zusammenführt und so. Hattest du den Eindruck auch ein bisschen? Oder also nicht, dass es mich gestört hätte, aber es hatte schon so ein paar Punkte, wo ich sagen musste, okay, ja, das ist jetzt ein bisschen so, das Drehbuch verlangt jetzt das, damit das irgendwie so weitergehen kann.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Das ist genau das Gleiche später im Gefangenenlager, wenn dann eben die drei sich das erste Mal offiziell treffen. Das sind Dinge, die passieren nur, weil sie im Drehbuch stehen. Bin ich voll und ganz auf deiner Seite. Aber komischerweise hat es mich hier, es hat mich nicht gestört, weil ich mich, glaube ich, doch mehr an dem ganzen Drumherum so erfreuen konnte, dass ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass mich das stören würde. In einem schlechteren Film oder wenn der Film nicht so gut gedreht worden wäre oder ähnliches, glaube ich, dass mich das aktiv gestört hätte, weil, ey, da fährt eine einsame Kutsche durch die Wüste und hält genau da an, wo die beiden stehen. Ich weiß nicht, ich glaube, sowas passiert nicht. Aber es hat mich wirklich überhaupt nicht gestört, weil das Drumherum einfach so gut gepasst hat.
Das stimmt, das Gesamtpaket war eigentlich, war einfach stimmig irgendwie und da war es kein, da sieht man über solche Dinge irgendwie auch gerne hinweg.
Ich meine, es gibt nur wenig Filme, die dieses Problem nicht haben, wo wirklich die Figuren oder die Situation genauso passiert, dass du nicht das Gefühl hast, das passiert nur, weil es im Drehbuch steht. Und deswegen kann ich eigentlich ganz gut drüber hinwegsehen, wenn es ein guter Film ist. Aber nochmal, mich würde es stören, wäre das bis dato nicht so ein guter, interessanter und spannender Film gewesen. Dann hätte ich auch gesagt, so, ey, jetzt mal ganz ehrlich, das wollt ihr mir jetzt erzählen?
Ja, das ist eben auch interessant, wie man da funktioniert. Also man muss sich ja da gar nicht aktiv irgendwie dazu entscheiden, dass man das jetzt gut findet, obschon es irgendwie ein bisschen, ja, weit hergeholt wirkt, sondern es passiert einfach, weil es so auf einem wirkt. Also man muss da gar nicht irgendwie, sage ich mal, proaktiv irgendwas dafür tun. Man ist einfach bereit, das irgendwie so zu schlucken.
Ja. Wir kommen ja dann auch so in der zweiten Hälfte des Films und das ist mir jetzt aufgefallen, da wird der Film ja auch relativ politisch. Hattest du damit gerechnet?
Also ich hatte mitbekommen, dass das Ganze ja in diesem Setting spielt, in dem Bürgerkrieg zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten, 1862 war es, glaube ich. Und man hat ja dort schon immer so ein bisschen gemerkt, dass da etwas geht irgendwie draußen und diese drei Typen da irgendwie in diesem Setting funktionieren, aber es nie groß irgendwie einen Einfluss gehabt hätte. Und dann ja, wird es fast schon ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen antikriegsfilmmäßig, aber irgendwie hat es schon so ein bisschen diesen Touch, dass das dann so gewichtig wurde. Aber um deine Frage zu beantworten, dass es dann so eine große Rolle spielt gegen Ende, das hätte ich dann nicht gedacht, nein.
Du sprichst gerade was an, da muss ich einmal kurz reingrätschen. Du hattest gesagt Antikriegsfilm. Es ist so, ich mag keine Kriegsfilme. Ich mag sie nicht, weil für mich darf Krieg niemals irgendwie der Anlass sein, um eine Action-Szene zu drehen. Ich habe jetzt die Tage mal wieder Windtalkers mit Nicolas Cage gesehen und habe mir hier nur gesessen und dachte mir, boah, bitte, hör doch auf, das war so schlimm. Und ich finde, ein Kriegsfilm funktioniert nur dann, wenn die Schrecken des Krieges wirklich vernünftig gezeigt werden und jedem der Zuschauer klar wird, ja, das ist nicht schön, es darf nicht genutzt werden, um irgendwelche Actionhelden zu produzieren, sondern eben, es muss gezeigt werden, wie schlimm Krieg eigentlich ist. Ich habe mir hier tatsächlich eine Notiz gemacht und ich wusste gar nicht, ob ich es ansprechen sollte. Ich habe mir aufgeschrieben, besserer Kriegsfilm als viele andere Kriegsfilme. Du kriegst den Schrecken ja einfach mit. Also die Szene in dem Gefangenenlager, wo die das Lied singen. Und ich fand das so schlimm. Wo du dann die ganzen Soldaten auch siehst, wie die wirklich am Ende ihrer Kräfte sind, wie die trauern, das Leid in den Gesichtern, die Tränen, die dort fließen. Und so. Also das finde ich für einen Film, der nicht unbedingt in dieses Genre rein möchte, fand ich es wirklich erstaunlich gut umgesetzt.
Ja, da könnte ich dir wirklich nur zustimmen. Auch eben all die abgetrennten Gliedmaße, die man sieht. Es hat ja am Anfang ein bisschen noch so einen humoristischen Einschlag vielleicht, ja. Als da der Beinlose angehumpelt, kann man ja nicht sagen. Er bewegt sich ja eigentlich fort da mit seinen Armen. Der Shorty heißt er dann noch und da habe ich auch so gedacht, ja, irgendwie schräg. Dann später sieht man dann noch andere Verwundete und so und eben auch dieses Leid und alles und dass das plötzlich so in den Fokus gerückt ist, fand ich irgendwie auch noch interessant. Was aber auch noch spannend ist an der ganzen Geschichte, irgendwie tangiert das Ganze die drei Hauptfiguren nicht groß. Man hat da mal noch die Szene mit Clint Eastwood, als er da den sterbenden jungen Soldaten irgendwie sieht und dem seine Jacke gibt. Aber sonst sind sie ja trotzdem eigentlich, ihm geht das Ganze ein bisschen am Arsch vorbei und sie machen ja einfach ihr Ding. Also sie benutzen ja die Situation eigentlich zu ihrem Vorteil.
Ja, stimmt, du hast recht. Aber ich stelle mir jetzt die Frage, ich bin aber jetzt geschichtlich, das ist jetzt so viel gefährliches Halbwissen, ich bin so geschichtlich in diesem ganzen Nord-Süd-Staaten-Konflikt überhaupt nicht drin. Habe ich wirklich keine Ahnung von. Aber ich weiß eben nicht, wie es damals war, wenn du dich keiner Seite eben verschrieben hast. Weil man muss ja schon dazu sagen, der Blonde und der Tuco, die haben sich ja aktiv dagegen entschieden, irgendeine Seite anzunehmen. So, die werden ja auch irgendwie von den Soldaten auch als Neutrum so lange behandelt, bis sie dann eben die Ausrüstung des Südstaatlers, glaube ich, anhaben. Deswegen, auch das hat mich so überhaupt nicht gestört. Ich weiß ganz genau, was du meinst, dass es irgendwie so alles so nebenher passiert. Aber das hat mich auch nicht gestört, weil ich mir einfach versucht zu erklären, dass in der damaligen Zeit die Leute einfach so bei Krieg, ach nö, ich bin weder für das eine noch für das andere, ich möchte jetzt einfach mein Leben so weiterleben, wie es eben möglich ist.
Das ist noch interessant, weil das ist ja ein Krieg, der eigentlich innerhalb des eigenen Landes stattfindet. Und das ist vielleicht noch etwas anderes, als wenn du da irgendwie, sage ich mal, eine Macht von außen hast, die da irgendwie reinkommen möchte, ob das vielleicht je nachdem auch noch irgendwie einen Unterschied macht. Aber ja, man muss ja auch sagen, auch wenn sonst Krieg herrscht, gibt es ja auch Menschen, die ja irgendwie normal weiterleben wollen und so. Aber das stimmt, was du gesagt hast. In diesem Film kommt es so rüber, als ob das auch für die beiden Seiten so wie klar ist, ja, wenn jemand keine Partei ergreift, dann lässt man ihn einfach auch machen. Also es ist so wie, ja, falsches Wort wahrscheinlich, aber so ein Gentleman's Agreement irgendwie, dass man diese Leute in Ruhe lässt und alle die dann die Uniform und so wie Farbe bekennen, die sind dann quasi auch auf der Abschussliste. Aber die anderen, die lässt man einfach so weitermachen, wie sie selber wollen.
Also so kommt's auf jeden Fall rüber. Ich hatte mich jetzt auch bei der Zweitsichtung dann eben arg darüber gewundert, weil es mir auch beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen ist, wie viel dieser historische Einfluss beziehungsweise auch dieses ganze Politikum da dann doch auch in der zweiten Filmhälfte eine Rolle spielt, wenn die da auch auf dem Schlachtfeld sind und sowas. Also ich kann nur für mich sprechen, mich hat's überhaupt nicht rausgehauen, würde aber verstehen, wenn man davon etwas von den Kopf gestoßen wird, weil es ja schon ein kleiner Bruch innerhalb des Filmes ist, ne?
Ja, aber ich denke, dadurch, dass du ja immer mit den Hauptfiguren irgendwie unterwegs bist und sich die so quasi in dieses Setting reinstolpern, hat man ja immer noch so ihre Perspektive im Ganzen drin irgendwie. Und deshalb wird man auch nicht wirklich rausgerissen, weil sie ja zwar dort bei diesem besoffenen Captain dann ankommen vor der Brücke, der da ja ein bisschen sagt, wie das läuft und so und dann auch ja umkommt. Aber man ist ja immer an diesen beiden dran und man weiß ja immer noch, was ihr primäres Ziel ist. Und daher habe ich auch das Gefühl, dass man irgendwie dadurch auch nicht rausgerissen wird. Irgendwie wäre es komisch gewesen, wenn sie dann plötzlich irgendwie, Gewissensbisse hätten und sich dann tatsächlich irgendwie den Blauen oder den Grauen anschließen würden und für eine Seite kämpfen. Aber sie haben ja immer noch ihr Ding im Fokus. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass man dem auch irgendwie so gut folgen kann. Ich weiß nicht, ob das stimmt, auf mich hat es auf jeden Fall so gewirkt.
Dann bin ich schon der Zweite, auf den es genauso gewirkt hat.
Gut.
Im Übrigen auch den Alkoholiker-General, den fand ich auch so schön, weil ich mir auch da vorstellen kann, und das meine ich dann wieder mit Antikriegsfilm, ich glaube, das wäre wirklich so, wenn du weißt, der sagt ja selber so, die Mission, die wir hier haben, die ist so scheiße, weil zweimal am Tag rennen wir aufeinander zu, wir machen eine Brücke, die der eine haben will und der andere auch und am besten soll man in die Luft sprengen, aber das darf man eben nicht, weil es dafür keine Befehle gibt, also saufe ich mir einfach den Kopf zu, weil das alles hier Käse ist, was wir machen. Das hat wirklich so Anleihen gehabt, wo ich wirklich sage, der könnte vielleicht in meinen Top 10 der Kriegsfilme landen.
Also Antikriegsfilme.
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Ja, und witzig ist ja auch, also witzig, wenn man es als Film anschaut natürlich nur, dass die beiden ja dann diese Brücke sprengen, eigentlich das Problem lösen, das der General oder der Captain da eigentlich anspricht, aber eigentlich ja aus ganz anderen Gründen, weil sie sagen ja noch, ja, wie werden wir diesen Konflikt los? Sie bekämpfen sich auf dieser Brücke, ja, dann müssen wir halt schauen, dass diese Brücke nicht mehr existiert, damit sie sich an einem anderen Ort bekämpfen. Aber so lösen sie eigentlich auch indirekt das Problem, das die Soldaten untereinander haben. Das fand ich auch noch irgendwie interessant.
Aber schön finde ich da den Zusatz eben, ja, dann bekämpfen sie sich woanders, weil so werden sie auch nicht als Helden dargestellt, ne? Also es ist schon ja den ganzen Film über klar, es sind eben Halunken, wie der Titel schon sagt. Also selbst im Englischen, The Good, The Bad and The Ugly, selbst der Gute ist ja eigentlich auch ein Böser. Da wird ja auch kein Hehl draus gemacht.
Nee, da habe ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen gefragt, warum dass man sich entschieden hat, ihn den Guten zu nennen, weil ja, ist ja eben, es sind alles auf irgendeine Weise, auf ihre Art und Weise Anti-Helden, aber niemand, der irgendwie moralisch, sag ich mal, integer ist und den man von A bis Z irgendwie unterstützen könnte in dem, was er macht. Das ist ja jeder auf seine Art ein bisschen eben, wie du gesagt hast, ein Halunke.
Ja. Und jetzt übrigens Fun Fact, am wenigsten Leute bringt der Böse um. Sentenza oder Lee Van Cleef bringt, glaube ich, nur 4 Leute in dem Film um. Und Clint Eastwood, glaube ich, sogar am meisten.
Ja, das siehst du jetzt. Ja. Und das soll der Gute sein.
Lasst euch einen anderen Titel einfallen. Stümper.
Der Stümper, der Hässliche und der Böse.
Was mir auch wieder aufgefallen ist, ich meine, ich versuche mich jetzt an das Jahr 1966 zurückzudenken. Also jetzt rein filmtechnisch gesehen, ja. Weil da war ich noch nicht mal angedacht. Ich glaube, da war mein Vater 6. Ich finde ja, dass dieser ganze Film einen unfassbar enormen Aufwand beinhaltet, der vielleicht gar nicht unbedingt nötig gewesen wäre, aber so wie er eben ist, unglaublich Spaß macht und auch diese ganze Welt genau so widerspiegelt, wie sie, glaube ich, sein sollte.
Also meinst du jetzt auch von der Machart?
Also alles.
Die also, Sets, alles, ja.
Ich versuche mir jetzt, wie gesagt, wenig Western gesehen, kann ich nichts zu sagen, aber die meisten spielen noch in einer Stadt und in einer Wüste. Alleine diese ganzen Szenenwechsel, die wir haben, auch eben mit Füllszenen, die natürlich jetzt gerade auch in diesem Director's Cut, der ja da knapp 3 Stunden geht, die haben unglaublich viele Szenenwechsel, sind an vielen Orten. Du hast viele Komparsen, du hast sehr, sehr große Szenen. Du hast für 1966 hast du Stunts in dem Film mit drin, wo ich mir denke, oho, okay. Also ich finde, dass es ein enormer Aufwand war, der dem Film aber auch unglaublich gut tut.
Ja, das auf jeden Fall. Also schon nur, ich habe noch ein bisschen nachgelesen. Also diese Brückenszene mussten sie ja quasi 2-mal machen, also die Explosion, ja. Weil die haben mit spanischen Soldaten zusammengearbeitet, Irrtum vorbehalten, also jeder, der es besser weiß. Aber auf jeden Fall irgendwie so. Und dann hat der eine zu früh den Befehl gegeben, das Ganze in die Luft zu sprengen, als die Kameras noch nicht liefen. Sprich, sie mussten dann das Ganze nochmal aufbauen und nochmal in die Luft jagen, damit das dann auch auf Film gewesen ist. Und der ganze Friedhof, dieser Riesenfriedhof, der wurde ja auch irgendwie von spanischen Soldaten, wurden die Gräber ausgehoben, habe ich irgendwie gelesen und so. Und das ist ja wirklich krass. Also könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Alleine dieser Friedhof, wie der aussieht, ist das phänomenal. Also da kann mir auch keiner ankommen und mir sagen, oh, mit CGI, da kriegst du ja viel bessere Welten. Nee, dieser Friedhof ist so ein geiles Setpiece. Es sieht überragend gut aus.
Fand ich übrigens auch witzig, wie es zum Friedhof gekommen ist, beziehungsweise wie Tuco zum Friedhof gekommen ist. Er wird ja quasi mit der Kanone dahin gebombt. Da habe ich auch gedacht, ja, okay, Plot convenient. Nein, aber war witzig. Ja, und dann habe ich auch gedacht, als ich das gesehen habe, ist ja riesig. Wie zum Teufel soll der jetzt da ein Grab finden? Und dann rennt er ja dort durchs Zeug und irgendwie, ja, so habe ich auch gedacht, ja, wie willst denn du so irgendwas finden? Und dann läuft noch die Musik von Ennio Morricone dazu. Und das war einfach so, boah, da hatte ich richtig Gänsehaut.
Also diese Szene, wenn Tuco einfach, ich glaube, fast 5 Minuten wie ein Drogensüchtiger auf dem Friedhof rumrennt und dann diese Musik dazu. So eine Szene kann ganz, ganz schnell ganz, ganz albern wirken, ist aber vielleicht eine meiner Lieblingsszenen in dem ganzen Film.
Ja.
Ich finde es auch so schön, dass das Lied heißt ja auch The Ecstasy of Gold, glaube ich. Also der Rausch des Goldes. Und das passt auch einfach, wie Tuco dann da an den Gräbern vorbeirennt und fast verzweifelt, weil er das Grab nicht findet. Unfassbar, wie gut das funktioniert. Also selbst heute noch. Also auch dieser Übergang, wie das Szenenbild, wie die Figur des Tuco und wie die Musik einfach ineinander greifen. Ganz, ganz stark. Sieht man heute nur noch selten.
Ja, und du hast eigentlich gerade selbst gesagt, du hast 5 Minuten also erwähnt, dass die Szene dauert, also wäre mir niemals so vorgekommen. Ja. Also Natürlich, ihr könnt ja auch, vielleicht waren es auch nur 4 Minuten 50 oder so, aber es fühlt sich nicht so an. Also ich hatte das Gefühl, das geht irgendwie eine Minute oder so, einfach so, so stimmig, und das kann man sich gar nicht vorstellen. Eine Szene, wo einfach ein Typ über einen Friedhof rennt und irgendetwas sucht, in der Verzweiflung oder in seiner Geldsucht, und dazu einfach die passende Musik und im Hintergrund, wie alles ein bisschen so bewegt und ja, einfach grandios. Unglaublich, wie das die Wirkung heute immer noch hat, nach all dem, was wir schon gesehen haben.
Man sieht einfach, dass die nicht nur einfach ein Set aufgebaut haben, sondern dass die einfach diesen, ich muss es sagen, scheiß Friedhof dahin gebaut haben. Du siehst es einfach, weil da bewegt sich alles. Du hast das ganze Spiel, wie Tuco da langläuft. Du hast nie das Gefühl, dass da irgendwas jetzt nachträglich hinplatziert worden ist. Also wer macht sich denn heute noch so einen Aufwand? Jetzt mal ehrlich.
Ja, niemand. Sieht man ja in den aktuellen Filmen. Ja, es ist wirklich schade. Und ich denke auch, also vielleicht hat das auch ein bisschen einen Einfluss, dass wir sowas heute nicht mehr sehen in den modernen Filmen, dass sowas auf uns jetzt auch immer noch oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wirkt, als wenn wir vielleicht den Film seinerzeit gesehen hätten. Ich weiß es nicht.
Ja, das könnte natürlich sein. Wenn wir so ein bisschen durch sind, wäre das eh eine spannende Frage, ob der wie guter Wein ist, der Film. Aber bevor wir die Frage klären, können wir ja jetzt vielleicht zu dem, ja, ist es die berühmteste Szene? Der Showdown. Ich habe einer Freundin geschrieben, gestern noch, als ich den Film nochmal geguckt habe, sagte ich, unglaublich spannend, hier stehen gerade seit fünf Minuten drei Typen gegenüber, die sich anstarren und nichts tun. Und sie schrieb zurück, wie, und das ist spannend, und ich sag, oh ja. Wie hat der Showdown auf dich gewirkt?
Ich wurde irgendwie zurückversetzt, obwohl ja Spiel mir das Lied vom Tod eigentlich ja erst ein Jahr später oder so oder 2 Jahre später rausgekommen ist. Aber in diesem Moment am Anfang am Bahnhof, wie sie sich da gegenüberstehen und sich einfach nur anschauen, hat mich genau nochmal so gepackt wie dieser Moment dort. Und ich hab wie gespürt, oh, es läuft auf das hinaus. Und ich habe mich richtig gefreut, einfach auf eine Szene, wo man einfach drei Typen dabei zusehen kann, wie sie sich anschauen gegenseitig. Und da wusste ich, okay, ja, der Typ weiß einfach, wie man inszeniert. Das ist unglaublich. Wenn man sich auf sowas freut und weiß, ja, da passiert jetzt nicht viel, so gesehen, wenn man physisch vielleicht das irgendwie beurteilen will. Also man sieht einfach diese drei Gesichter und wie sie dort stehen. Aber man spürt die Spannung, man weiß, jetzt passiert gleich was. Und dann passiert es halt für eine lange Zeit nicht. Und genau das ist ja der Spannungspunkt und die Gesichter dieser drei Typen. Und boah, ja, also ich weiß nicht, ob ich es als Höhepunkt des Filmes ansehen würde. Natürlich führt es irgendwie durch die ganze Geschichte irgendwie zu diesem Moment. Aber ja, ich hätte da, glaube ich, noch ein paar andere Sachen, die mir persönlich vielleicht ein bisschen mehr, sage ich nicht, gefallen haben, aber die mich vielleicht mehr umgehauen haben, sagen wir es mal so.
Vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Vielleicht ist es die bekannteste Szene aus dem Film, weil auch hier, ne, dieser Mexican Standoff, der wurde ja auch mittlerweile so oft von anderen Filmemachern aufgegriffen. Hier auch wieder stellvertretend Tarantino zum Beispiel. Das ist ja unglaublich, wie oft das referenziert worden ist, das Ganze, ne?
Ja, ist einfach ikonisch, ja. Aber irgendwie nie. Also ich meine, Leone hat es ja selber dann noch kopiert, also nicht kopiert, aber referenziert, und bei ihm wirkt es einfach 1000-mal besser. Also obwohl es bei den anderen Filmen irgendwie auch eine Wirkung hat, aber hier muss ich sagen, man weiß jetzt, warum.
Das ist wirklich erstaunlich, weil ich glaube auch, dass Zwei glorreicher Lungen einer der Filme ist, die einfach mal ganz, ganz genau zeigen, was eigentlich der Unterschied zwischen guter Regie ist und einem guten Film. So, ich hatte mich, als ich noch jünger war, und das frage ich mir heute noch sehr, sehr häufig, wo ist denn jetzt eigentlich genau der riesige Unterschied zwischen bester Film und beste Regie? Weil die Regie macht ja eigentlich das, dass ja alles dann da zusammengefügt wird und. Hier siehst du einfach, dass es wahrscheinlich nur Leone so machen konnte, wie es dann eben gemacht worden ist.
Ja, das macht ja auch die Qualität des Filmes aus, was wir ja schon vorhin angesprochen haben bezüglich, ja, diesen Plot-Conveniences, und das Drehbuch verlangt halt, dass gewisse Dinge passieren. Aber, und auch sonst hat es ja, ich sage jetzt mal, zwischendurch sieht man ja auch bei dieser einen Szene, als der Eli Wallach durch den Boden bricht, als da die Kanone das war noch ziemlich am Anfang, durch die Wand da rammt und er da runterfällt, sieht man ja, dass das ein Stuntman ist und so. Also das sind alles kleine Details, die man im Endeffekt aber auch nicht irgendwie als Negativpunkt aufnimmt, weil die Inszenierung und das ganze Gesamtbild mit der Musik und der Kameraarbeit und diesen drei grandiosen Hauptdarstellern einfach irgendwie in sich schlüssig ist. Und da spielen die kleinen Details und die kleinen Fehlerchen, die es ja unweigerlich hat, ja, über die sieht man hinweg. Und wie gesagt, man muss sich gar keine Mühe geben. Man vergisst sie oder sieht sie gar nicht wirklich.
Ja, finde ich auch. Ich glaube nicht, dass der Film, wenn man ihn direkt auseinandernehmen würde, dass der zu 1000% perfekt ist. Aber auf der anderen Seite, welcher Film ist das schon? Ne? Also wenn ich Fehler finden möchte, dann finde ich sie auf jeden Fall. Dementsprechend, ich kann dem wirklich so gut wie nichts vorwerfen. Du hattest ja gerade auch gesagt, dass du das Finale gut findest, aber was sind denn deine Highlights eigentlich in dem Film?
Also ich muss sagen, die ganze Wüstengeschichte, das war wirklich so und da fand ich auch das Make-up von Clint Eastwood irgendwie überzeugend, wie man sieht, wie sich seine Haut langsam von der Sonne irgendwie verändert, wie er austrocknet und man fühlt irgendwie wirklich mit und kann sich die Hitze so richtig vorstellen, also man hat es richtig gespürt.
Ja.
Und der andere Sadist, der da seine Witzchen reißt und auch noch so sadistisch lacht, also im Englischen, in der Originalfassung, also dieser Eli Wallach, der hat wirklich ein extrem hässliches, sadistisches Lachen. Also das war so richtig Und da wusste ich auch, warum er seinen Namen bekommen hat, weil wirklich hässlich ist er ja eigentlich nicht rein optisch. Aber er ist einfach in dieser Szene ist er einfach ein hässlicher Kerl. Und das war sicher ein Highlight. Und was wir gar noch nicht angesprochen haben, war die Szene da in dieser zerbombten Stadt, wo der Blonde ja aus den Fängen von, habe ich den Namen vergessen?
Sentenza. Ja, stimmt. Ja, auch großartig.
Dort diese Szene und dieses Setting mit diesen rauchenden Gebäuden und wie sie da gegen die anderen antreten in der Straße und so, das fand ich auch eine ganz grandiose Szene. Auch sehr atmosphärisch und irgendwie so, so kaputt auf eine Art.
Ja, die war auch stark. Also ich lege mich fest, mein Highlight ist tatsächlich diese Suche von Tuco auf dem Friedhof. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich die Musik so unglaublich grandios finde. Also was Ennio Morricone da gemacht hat, das ist unfassbar. Ich finde auch, dass gerade die Filmmusik, die ist einfach so in die Annalen der Geschichte eingegangen, der Filmgeschichte. Wie gesagt, dieses Wah, 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 das ist so oft referenziert worden. Also unfassbar.
Was mich noch interessieren würde, Kühne, wie stehst du zum Schluss, also ganz am Ende, als sie ja da nochmal diese kleine Auseinandersetzung haben, beziehungsweise dass ja der Blonde dann den Tuco dazu bringt, nachdem er das Gold gefunden hat, sich die Schlinge um den Hals zu legen und auf diesen Grabstein zu stehen und dann so davonreitet und er ihm nachruft so, komm zurück, Blondie und so.
Ich finde es sehr, sehr perfide. Passt aber, weil ich hatte jetzt den Film über nicht das Gefühl, dass die jetzt beste Freunde werden, also wenn die das Gold gefunden haben, dass sie dann irgendwie händchenhaltend in den Sonnenuntergang reiten oder so, sondern es musste vielleicht auch genau so enden.
Hat es für dich aber auch gepasst, dass der Blonde dann umkehrt und ihm das Seil doch noch durchschießt? Damit hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Mühe, also nur ganz wenig, also sage ich jetzt mal meckern auf ganz hohem Niveau, weil irgendwie hatte ich den Eindruck, ja, das musste man jetzt noch machen, weil er ja der Gute ist.
Ich finde eher, dass das spiegelt die Person von ihm wieder, weil auch der Blonde ja ganz, ganz häufig die Möglichkeit hatte, Tuco umzubringen. Aber am Ende des Tages hat er es ja nie getan. Und auch wenn er ihm angedroht hat, hier, wenn wir das nächste Mal dein Kopfgeld kassieren, dann lasse ich dich am Strick hängen oder so, hat er das ja auch nie gemacht. Ich verstehe, warum du ein Problem damit hast, aber mich hat's nicht gestört. Kann aber nachvollziehen, warum es für dich so dieses
Ja, für mich hätte wirklich das Ganze einfach damit enden können, dass man den Tuco schreien hört und den Blonden einfach davonreiten sieht und dann hätte man wie das Ende offen halten können. So,
wobei wäre das Ende so offen gewesen? Weil ich meine, er hat das Geld dagelassen, er hat dem Tuco ja auch, glaube ich, dann die Hälfte des Ganzen dann dagelassen, aber es es war ja keine Aussicht auf Rettung. So niemand wusste ja, dass irgendwie was sich auf dem Friedhof befindet. Und er stand ja nur auf diesem wackeligen Kreuz, um sich da dran zu halten. Also für mich hätte der Film irgendwie vielleicht sogar einen faden Beigeschmack gehabt, wenn die so geendet hätten, weil ich jetzt aber auch die anderen Teile kenne, wo die Figur von Clint Eastwood eben auch manchmal nicht unbedingt nach seinem Kodex handelt, weil er doch noch irgendwo was Gutes in sich drin hat.
Okay, gut. Da hast du jetzt einen Vorteil. Das kann ich nicht beurteilen.
Nee, nein, das meine ich, ich verstehe dich da, aber für mich wäre es dann kein offenes Ende gewesen. So, das wäre dann für mich eben so, okay, damit ist die ganze Sache abgeschlossen. Das würde dann aber eben nicht auf die anderen beiden Teile passen.
Ja, dann sprechen wir uns in ein paar Wochen nochmal am besten, wenn ich dann die anderen noch nachgeholt habe.
Sehr gerne, ich bin immer bereit. ich hatte vorhin nochmal... Mir ist vorhin so eine Idee gekommen, weil du darüber gesprochen hast und die finde ich eigentlich interessant. Da will ich auch noch mal ein paar Worte drüber verlieren wollen. Du sagtest ja, dass viele Szenen auf uns so ikonisch wirken, weil wir die eventuell schon aus der Popkultur kennen oder das mit heutiger Sicht auf den Film eventuell anders bewerten können. Glaubst du, dass die Leute 1966 das genauso gesehen haben wie wir? Oder ist es eher so ein Film, der wie so eine Art guter Wein im Alter reift?
Gute Frage. Ich habe einen Bekannten, der ist mittlerweile weit über 70, hat den Film als Kind sogar im Kino gesehen mit seinem Vater und der hat mir gesagt, also das hat ihn damals schon sowas von fasziniert und weggehauen, einfach weil man damals sowas irgendwie auch noch nicht so kannte in dieser Art und Weise. Vielleicht war damals das Revolutionäre, weil und auch weil das Kino vielleicht auch noch so ein bisschen etwas Magischeres hatte als vielleicht heute und so. Und bei uns halt jetzt ist es wie etwas anderes. Also ich habe das Gefühl, dass der Film damals seinen Impact hatte, aber heute genauso. Mhm. Obwohl ich mich frage, wo ich vielleicht widersprechen würde, wenn man diesen Film Leuten zeigt, die vielleicht nicht unbedingt so bewandert sind mit der ganzen Filmgeschichte etc. und sich damit wirklich bewusst auseinandersetzen, ob dieser Film tatsächlich für die heute noch funktionieren würde. Weil ich kenne auch Leute, die irgendwelche alten Filme schauen und dann sagen, ja, das habe ich doch schon tausendfach gesehen, was soll ich jetzt damit anfangen? Aber nicht realisieren, hey, das waren die Vorreiter, die haben überhaupt damit angefangen, ja, aber diesen Schritt irgendwie im Kopf nicht machen können. Deshalb ja, kommt es wohl auch extrem darauf an, wer diesen Film schaut.
Ja, das kann sein. Ja, gebe ich dir recht. Aber ich glaube, so als Einstieg ins Western-Genre, wir hatten ja schon am Anfang gesagt, dass wir da nicht unbedingt so die begnadetsten Western-Fans sind, glaube ich, ist der sehr, sehr gut, weil ich kenne wenige, ich kann nicht sagen, ob es jetzt wirklich viel bessere gibt, aber ich muss sagen, obwohl ich das Genre nicht mag, finde ich den Film sehr, sehr gut, wirklich grandios teilweise sogar. Also die 3 Stunden, die gingen vorbei wie nichts. Ich bin fasziniert davon, ich finde die Bilder toll. Für mich wirklich ein ganz, ganz toller Film.
Das würde ich unterschreiben, das mit dem, wenn du Western vielleicht nicht so magst oder das Gefühl hast, dass du sie nicht magst, ist das vielleicht sogar einer der besten, um da irgendwie heranzukommen, weil er ist ja nicht nur düster oder langsam oder ruhig, der hat ja auch humoristische Aspekte, er hat 3 Figuren, die sehr charismatisch sind, man verliert sich ja so richtig in diesem Film, auch wenn man vielleicht mit dem Western an sich nicht so viel anfangen kann, vielleicht würde man den Film oder sogar noch besser als Einstieg nehmen als zum Beispiel Spiel mir das Lied vom Tod oder so, ja. Weil der ja noch viel, sage ich jetzt mal, schwieriger ist vielleicht den Zugang
zu finden. Der ist um einiges sperriger, der ist
irgendwie nicht so zugänglich. Ja, genau, sperrig, genau.
Dieses Wort habe ich gesucht. Ich muss mich an der Stelle outen. Ich habe Spiel mir das Lied vom Tod auch gesehen und sagen wir es mal so, ich finde 2 glorreiche Lungen um einiges besser.
Ja, das kann ich gut verstehen, ja.
Aber eben auch, was du vorhin sagtest, finde ich sehr interessant, mit dem, dass man eben als Filmfan oder zumindest als Filminteressierter da noch ein bisschen mehr aus dem Film nehmen kann, weil ich wirklich sagen musste, rein punktetechnisch, also wenn ich den Film jetzt bewerten würde, würde ich dem 9 von 10 geben. Muss aber dazu sagen, wenn ich großer Western-Fan wäre, wäre da auch eine perfekte 10 mit drin, weil ich finde, dass der Film filmtechnisch gesehen von dem, was er macht und wie er es tut, einfach überlebensgroß ist. Und selbst wenn alle Akteure irgendwann nicht mehr sein sollten, der Film wird definitiv überdauern. Und der wird wahrscheinlich in 30, 40, 50 Jahren immer noch von seiner Machart her so unglaublich gut sein, dass es mir fast leid tut, dass ich ihm nicht die volle Punktzahl geben kann.
Ja, also
ich weiß nicht, ob das verständlich ist, was ich damit sagen will. Also eben so aus der filmtechnischen Sicht, wie Spannung aufgebaut wird, wie die Kamera funktioniert, wie diese Langsamkeit schon fast quälend für den Zuschauer ist, weil es eben so eine Spannung hervorruft. Grandios. Also sowas sieht man nur ganz, ganz selten in irgendwelchen Filmen. Und das meine ich damit. Also ich glaube, der Film ist wirklich filmtechnisch gesehen überragend.
Ja, ich würde da mit dir gleich gehen. Ich würde ihm vielleicht, sage ich jetzt mal, damit ich nicht 9 von 10, aber ich würde ihm sicher 8 von 10 aus dem heutigen Gesichtspunkt geben, weil doch, ja, eben, also wenn man das Drehbuch auseinandernimmt und so, man findet immer ein paar Mäkel, wenn man will, aber wenn man ihn in der Zeit betrachtet, in der er entstanden ist, was er da geleistet hat, wie er das mit den Mitteln, die einem damals zur Verfügung standen, gemacht hat, dann würde ich ihm unter diesem Gesichtspunkt, würde ich ihm 10 von 10 geben. Ohne große Diskussion. Also wirklich, ich habe leider das Making-of noch nicht gesehen, aber das wurde mir auch sehr empfohlen, dass man da noch reinschauen soll und dass vielleicht dort nochmal deutlicher wird, warum dieser Film so ein großes Meisterwerk geworden ist, was er heute ja auch ist.
Aber das beantwortet schon fast eine meiner letzten Fragen, weil mich ja auch immer interessiert, funktioniert der Film heute noch und ist er zu Recht der Klassiker, der er ist, oder ist es vielleicht einfach nur ein guter Film oder ist er mit der Zeit dann eben nicht mehr so gut? Aber ich glaube, du hast gerade schon das Wort Meisterwerk benutzt. Ich glaube, wir gehen da ziemlich gleich, oder?
Ja, unbestritten. Auf jeden Fall, also wenn du mich fragst, finde ich eigentlich, jeder Film funktioniert heute auch, weil man ja immer jeden Film irgendwie in diesem Gesichtspunkt anschauen muss und da irgendwie, wann ist er entstanden, warum ist er entstanden und schon daraus eigentlich so wie eine Existenzberechtigung hat, sage ich jetzt mal. Also klar, wenn man seine Zeit nicht verschwenden will mit zu viel Filmen, dann muss man vielleicht auch ein bisschen filtern, aber ich finde im Endeffekt, eigentlich sollte man sich oder darf man jeden Film anschauen, wenn man eben berücksichtigt, warum und wann er entstanden ist.
Ja, das auf jeden Fall. Also hier geht es nicht darum, irgendwie was irgendeine Kunstform da niederzumachen. Aber es geht ja meistens mehr so ein bisschen um den Ruf. Ich habe es ganz, ganz häufig bei Filmen, die ich in den 90ern so im Kino gesehen habe, als es so bei mir losging mit dem, also ich bin jetzt 36, so in den 90ern, da habe ich dann das Kino so richtig für mich entdeckt. Und wenn ich mir überlege, was ich mir damals anguckt, ich war mir sicher, es wird nie wieder bessere Special Effekte geben als bei Independence Day. So, wenn du den Film heute nochmal anguckst, so, oh, ja, okay. Rein effektmäßig ist das jetzt auch nicht mehr so gut gealtert. So, das meine ich damit, ne?
Das muss man dem Film, also dem hier jetzt, den wir heute besprochen haben, also dieses Problem hat der definitiv nicht. Also dafür sind die Effekte zu handgemacht und alles. Also der muss sich keine Sorgen machen, dass der in 30 Jahren nicht mehr funktioniert, weil er halt so geerdet und handgemacht ist. Also ja, eben, da haben andere jüngere Filme größere Probleme.
Oh ja. Glaubst du, ein Remake würde funktionieren?
Ich hoffe, dass sie es nicht machen, aber das ist witzig, dass du das jetzt ansprichst, weil ich hätte da nämlich auch noch eine Frage an dich, und zwar, wenn sie wirklich ein Remake machen würden, also das tatsächlich durchboxen müssten, wer wären für dich so die drei Hauptdarsteller, die man heute für diese Rollen besetzen müsste, oder welche könnten da in diesem Dreiergespann funktionieren? Boah. Ich weiß, das ist ein bisschen fies.
Boah, das ist aber eine richtig fiese Frage.
Ich kann dir sonst sagen, was ich mir überlegt hätte. Also,
ich werde dich auch gleich zuerst fragen. Ich möchte dir nur erklären, warum ich das so fies finde, weil ich persönlich der Ansicht bin, dass das heutige Kino wenig Typen hat. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie nur auf die Männerwelt bezogen, sondern heute sind ganz viele austauschbar. So, ja. Verstehe mich nicht falsch, wenn ein Jason Statham auf Arnold Schwarzenegger macht, das funktioniert nicht. Arnold Schwarzenegger, der hätte diese Physis, den hast du, der kann das, boah, was ein Typ. Und dann Jason Statham ist dagegen so, der ist so nichts sagen. Deswegen finde ich es wirklich schwierig, weil gerade mit Clint Eastwood hast du natürlich diesen, du hast es am Anfang erwähnt, so Clint Eastwood, der das Clint Eastwood-Gesicht zieht, ne?
Ja, genau, ja.
Aber ja, sag mal, würde mich interessieren bei dir.
Also ja, ich denke auch nicht, dass man ein 1:1 Remake machen könnte, da ja, wie du gesagt hast, halt die Figuren irgendwie zu gut oder die Schauspieler zu gut auf diese Figuren passen, wie sie im Film dargestellt werden.
Ja.
Aber ich hätte mir da noch eine interessante oder aus meiner Warte interessante Konstellation ausgedacht. Und zwar für den guten Oscar Isaacs, für den bösen Mads Mikkelsen und für den hässlichen Tom Hardy.
Ja, die ersten beiden sind super. Der hässliche, da hätte ich vielleicht auch noch Jeremy Renner gesehen, weil der so ein bisschen diesen Blick hat mit dem Schalk im Nacken.
Ah, okay, ja.
So dieses leicht verschmitzte, dieses, so dem würde ich das abkaufen, dass er da auf dem Pferd sitzt und die ganze Zeit nur quasselt. Ja, gut, und Mads Mikkelsen als der Böse, ja. Und wen hast du jetzt nochmal für den Blonden? Oscar Isaac, ja gut.
Ja, okay, der ist nicht blond natürlich.
Nee, aber ja. Gut, Oscar Isaac ist einfach auch immer gut, ne?
Ja, eben, ja.
Der funktioniert einfach, ja, gute Auswahl. würde ich nehmen, aber ich würde tatsächlich Tuco mit Jeremy Renner besetzen.
Damit könnte ich auch leben, ja.
Hast du noch was?
Nee, also ich denke, wir haben eigentlich alles abgedeckt.
Bodo, es war mir eine Freude, mit dir darüber zu sprechen. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich finde es bei diesem Format immer ganz interessant, dass man noch viel rausnehmen kann, weil man eben auch die anderen Aspekte nochmal sieht. Und so zwei, drei Sachen, die du gesagt hast, darüber muss ich auch auf jeden Fall nochmal nachdenken. Aber das war schon gut. Also bei der nächsten Sichtung werde ich auch auf ein paar Dinge achten, die du mir jetzt nochmal gesagt hast, die dir noch so aufgefallen sind oder die dir so auf den Nägeln brannten.
Und das ist ja eigentlich schon der Qualitätsbeweis dieses Films, weil du gerade gesagt hast, beim nächsten Mal, wenn ich ihn schaue. Und,
ja, also der wird auf jeden Fall nochmal bei mir im Player landen. Ja, es war mir eine wirkliche Freude, mit dir zu sprechen. Hat richtig Spaß gemacht und vielleicht finden wir ja nochmal irgendwann einen Film.
Du, ja.
Wenn du Bock hast, bist du gerne wieder eingeladen.
Ja, sehr gerne. Also ich kann das nur zurückgeben. War wunderschön, über diesen Film zu reden. Und danke vielmal für die Einladung. Und ja, eben, wir hätten da noch zwei weitere Filme in der Dollar-Trilogie, die noch offen sind. Also ob das jetzt auf deinem Kanal oder vielleicht auch auf meinem Kanal stattfindet, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das mal irgendwann noch komplettieren könnten.
Du, sehr gerne. Ich komme auch gerne mal zu dir. Ich wollte... Meine Stimme muss auch in der Schweiz gehört werden.
Denke ich auch. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere Schweizerin vielleicht dem Hochdeutschen etwas mächtiger ist als wahrscheinlich deine Hörerinnen und Hörer dem Schweizerdeutschen.
Das kann sein. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich bedanke mich bei dir, Bodo. Und ja, was soll ich euch sagen? Wenn ihr uns gerade hört, habt ihr uns gefunden. Ich muss euch nicht sagen, wo wir überall vertreten sind. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören und die letzten Worte gehören natürlich wie immer meinem Gast.
When you have to shoot, shoot. Don't talk.
We've done it. After all these years, the first viewing.
And it's all because of...
Kühne.
Wah, wah, wah.
Dum, dum, dum.
Wah, wah, wah.
Dum, dum, dum.